erstmal über das Infektionsschutzgesetz sprechen, was ja heute verabschiedet werden soll, was ja wirklich erstmal, muss man ja sagen, express ist.
Ja.
Weil normalerweise in Deutschland Gesetze zu verabschieden, das dauert ja eigentlich
richtig,
in der Regel sehr lange.
Aus gutem Grund.
Was sagt denn Ihre Fraktion dazu, dass das jetzt so schnell gehen soll?
Also ich glaube, wir brauchen dringend eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes, weil man festgestellt hat, dass die Kriterien, die bisher dort beschrieben sind, eben nicht klar genug sind. Und am Ende des Tages, niemand weiß, was sind eigentlich die ganz konkreten Bedingungen dafür, dass man letzten Endes auch Grundrechte einschränken darf. Und Grundrechte, das ist sozusagen der Nukleus, ja, das ist der Kern unserer Verfassungsrechte. Und deswegen braucht es da ein ganz besonderes Augenmerk darauf. Und unsere Kollegen im Bundestag sehen aber die Novellierung, die heute vorgestellt worden ist und zur Abstimmung steht, sehr kritisch. Warum sehen Sie das kritisch? Weil erstens eben an der Verfassungsmäßigkeit gezweifelt wird, weil noch immer die Grundlagen nicht eindeutig sind. Jetzt hat man zwar Maßnahmen aufgeschrieben oder hineingeschrieben, die man dann im Falle einer pandemischen Lage ergreifen kann, aber man hat nicht hingeschrieben, wann, bei welchem Kriterium eigentlich welche Maßnahme zu ergreifen ist. Und das ist zu unbestimmt, weil dann kann am Ende jeder Entscheidungsträger tun, was er will. Und das kann nicht das Bestimmtheitsgebot von Gesetzen sein. Und das Zweite ist, was uns als Liberalen nicht nur im Bund, sondern auch hier im Landtag fehlt, das ist die Beteiligung der Parlamente. Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, gerade wenn es um Grundrechtseinschränkung geht. Das kann man nicht am Parlament vorbei entscheiden.
Das ist ja immer wieder die Frage, vorbei an den Parlamenten oder nicht. Jetzt ist ja die Pandemie so eine Situation, die hat ja noch keiner gehabt. Es konnte sich keiner irgendwie darauf vorbereiten. Ich glaube, es gibt auch noch kein Seminarfach dazu an der Uni, wenn man da...
Wird es wohl bald geben.
...die Wissenschaft studiert.
Genau.
Aber viele fordern das ja, dass man eben trotzdem diesen Föderalismus beibehält. Andersrum ist es so, dass viele aus der Bevölkerung fordern, dass es alles einheitlich ist. Wie steht da Ihre Fraktion dazu?
Sowohl als auch. Also Föderalismus ist grundlegend für unseren Staatsaufbau. Ich halte das auch gut. Das ist ein Stück weit auch Checks and Balances. Das ist auch Wettbewerb. In anderen Bereichen sagen wir das immer. Ne? Die beste Idee soll sich durchsetzen. Am Ende können alle voneinander lernen. Natürlich sind die Bedingungen immer sehr unterschiedlich. Aber gerade in dieser Frage, und wir sehen ja, welche Polarisierungsgrad unsere Gesellschaft erreicht hat, in einer solchen Frage sind bundesweit einheitliche Kriterien, wann welche Maßnahme zu ergreifen ist, zwingend für den sozialen Frieden, glaube ich. Und das ist auch das Petitum, was unsere Fraktion im Bundestag hat, was aber auch wir hier haben. Denn wenn man dann weiß, bei welchen Kriterien welche Maßnahme greift, dann kann das nämlich auch regional entschieden werden, je nach Gefährdungssituation. Und wir kommen nicht in eine Situation, wo am Ende ein Lockdown für alle, aber das Problem nur für wenige löst. Ich glaube, das ist auch etwas, was immer wieder erklärt werden muss und wo vielleicht auch ein Stück weit Skepsis in der Bevölkerung bei den einzelnen Maßnahmen herrührt. Ich glaube, die Leute wollen darüber diskutieren. Ich glaube, die wenigsten sind tatsächlich waschechte Corona-Leugner. Die gibt es leider auch, aber denen ist es beim besten Willen nicht zu helfen. Wer tatsächlich in unserer hochtechnisierten und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden, fortschrittsgeleiteten Welt tatsächlich Wissenschaft ausblendet, an denen kommt man argumentativ nur noch schlecht ran. Und da muss man auch durchaus mal sagen, sind denn tatsächlich diese Fragen wie Grundrechtsschutz und so weiter tatsächlich die politischen Motive, die diese Leute antreiben?
Das ist ja genau die Frage, dass BeobachterInnen von solchen Demos, wir haben die ja in Erfurt auch sehr häufig, wo wirklich viele Themen auch zusammengemischt werden. Ne?
Ja.
Es geht immer nur eigentlich am Rande um Corona, hauptsächlich geht es um Regierungswechsel. Man wünscht sich direkte Demokratie, also keine Volksvertreter, sondern das Volk möchte selber sprechen. Wie kann man das denn der Bevölkerung trotzdem vermitteln, dass das trotzdem die Maßnahmen wichtig sind? Weil viele sagen ja jetzt, naja, das Gericht sagt mir, ich soll jetzt hier eine Maske in der Innenstadt tragen oder ich habe jetzt ein Bußgeldverfahren, weil ich die Maske nicht auf hatte. Und in Leipzig sind 40.000 Menschen auf einem Platz ohne Maske. Wie kann man das dann noch erklären?
Das kann man nicht mehr erklären. Das kann man nicht mehr erklären. Deswegen gibt es im Normalfall auch Auflagen für Demonstrationen. Und wie wir heute ja in Berlin sehen, werden die nicht eingehalten. Verwirkt man leider das Demonstrationsrecht. Das ist grundlegend, das muss auch in Pandemiesituationen möglich sein. Das haben wir auch als FDP und Freie Demokraten immer gefordert. Aber das ist kein Freifahrtschein, alles zu tun und zu lassen, was man möchte. Und die Liberalen sind von zwei Dingen überzeugt. Erstens, der Mensch ist ein zu Vernunft begabtes Wesen. Und zur Freiheit gehört auch immer Verantwortung. Zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Und insofern ist es schon problematisch, wie das Verhalten Einzelner, was ich nur als verantwortungslos bezeichnen kann, dann sich auch niederschlägt in den härteren, möglicherweise härteren Maßnahmen für alle. Und das ist, um ein Wording zu nehmen, was man normalerweise von der FDP nicht so häufig hört, das ist im höchsten Maße unsolidarisch.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder das Problem, dass bestimmte PolitikerInnen sich da so ein bisschen auf die Seite der DemonstrantInnen schlagen. Wir haben's, also ich habe gerade aktuell gesehen, ist Herr Kalbitz in die Demonstration reingegangen. Wir hatten beim letzten Sonderplenum aus Ihrer Fraktion die Frau Bergner, die bei den Querdenkern gesprochen hat. Wie geht man da als Fraktion mit um? Weil PolitikerInnen sind natürlich auch Menschen, die haben natürlich auch eine Meinung neben ihrer parlamentarischen Arbeit. Aber wie geht man da in der Fraktion mit sowas um?
Sie sehen ja, dass ich häufig auch im allgemeinen politischen Diskurs eine Ablehnung einer politischen Maßnahme, einer politischen Position durch vielerlei politische Strömungen und Überzeugungen ziehen kann. Beispielsweise das Thema Paritätgesetz, da haben wir auch ablehnend reagiert, oder Rundfunkbeitragserhöhung. Und jetzt kommt es darauf an, wo ich eben immer bitte zu differenzieren. Wie begründet man denn bitte seine Position? Und weil sie Frau Dr. Bergner angesprochen hat, Frau Dr. Bergner ist Wissenschaftlerin durch und durch. Sie ist Physikerin, promovierte Physikerin und in der Diskussion in unserer Fraktion ist sie immer auf Seite der Wissenschaftler. Das ist aber unbestritten, dass man dann sagt, wir wollen Maßnahmen, die Maß und Mitte halten. Die Diskussion, will ich mal eine rausziehen, ist die Frage, ist es denn legitim oder die richtige Maßnahme, beispielsweise die Gastronomie komplett zu schließen, bei zuvor funktionierenden und durch das Gesundheitsamt funktionierenden oder bestätigt funktionierenden Hygienemaßnahmen? Und wer ins Restaurant geht, sieht, wie verantwortungsvoll unsere Gastronomen damit umgegangen sind. Man wird abgeholt, man wird platziert, was ja man normalerweise von vor 40 Jahren vielleicht kennt, dass man an einem Tisch platziert wird. Ja, dann ist dieser Tisch nur sehr eingeschränkt. Es werden auch nur die Hälfte der Tische genutzt. Und da haben Leute viel getan und sind sich ihrer Verantwortung sehr bewusst. Und da darf man durchaus auch eine kritische Position haben, die die Maßnahmen hinterfragt. Und eben auch die Art und Weise des Zustandekommens der Maßnahmen hinterfragt. Was illegitim wäre, ist natürlich das, was man im Allgemeinen als Corona-Leugner bezeichnet, die tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse ausblendet, die Gefährlichkeit des Viruses, und das ist durch zahlreiche Studien belegt, ausblendet und negiert. Das ist dann schon fast keine politische Meinung mehr. Das sehe ich aber bei Frau Dr. Bergner beim besten Willen nicht.
Vielleicht als letzte Frage noch, was würden Sie sich denn auch im Parlamenten wünschen?
Jetzt sprechen Sie genau den Punkt an, den wir seit einem Dreivierteljahr fordern. Denn ein Punkt des Versagens der Politik muss man leider vorwerfen. Wir haben seit einem Dreivierteljahr eine Sondersituation. Ja, es ist richtig, schnell und präzise zu handeln. Ja, es ist auch richtig, sich zu hinterfragen. Wenn man sich denn hinterfragt, haben wir alles richtig gemacht. Was aber nicht funktioniert, ist diese quasi Sondersituation, Demokratie theoretisch und in der praktischen Umsetzung von Demokratie seit Anfang des Jahres unangetastet zu lassen, wenn beispielsweise eine Ministerpräsidentenkonferenz etwas verabredet. Koordination ist gut, Koordination ist richtig, Koordination ist wichtig. Aber die Legitimität solcher Maßnahmen, gerade bei einer polarisierten Gesellschaft, muss über die Parlamente laufen. Wir haben den ersten Schritt in Thüringen getan. Ich sage noch, dass was Ramelow hier getan hat, ist Demokratie ein Stück weit nach Gutsherrenart, weil demokratische Prinzipien erschöpfen sich ja nicht, dass die Regierung zulässt und sagt, jetzt sprechen wir mal darüber, sondern das ist ein formaler Prozess, der immer einzuhalten ist. Und das fordern wir ein. Wir hatten im Sommer bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, wir haben jetzt einen Gesetzentwurf wieder vorgelegt und der will eines. Ja, die Landesregierung muss auch kurzfristig weiter handeln dürfen. Das entspricht auch ihrer exekutiven Verantwortung. Aber im Nachgang muss sofort ein parlamentarischer Legitimitätsprozess geschaffen werden, wo das Parlament diese Maßnahmen diskutiert und legitimiert. Das kann man in unterschiedlichen Zeitschienen machen, darüber gibt es auch Debatten, das kann man auch in unterschiedlichen Formen machen. Aber wir haben hier sogenannte Fachausschüsse, die sich genau mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Und dann laufen diese Maßnahmen, das wird ja von den Kritikern immer gesagt, ja, dann könnten wir als Landesregierung gar nicht mehr reagieren. Das ist falsch, die Landesregierung kann regieren, aber das vornehmste und höchste Recht auch eines Parlamentariers, egal ob er der Regierungskoalition angehört oder wir als Opposition, ist die Kontrolle des Regierungshandels. Und das fordern wir ein, und zwar strukturell, weil dahinter steht am Ende auch eine Überlegung, eben nicht Demokratie auf Zuteilung, sondern das Schützen auch von Minderheitenrechten. Und wir sind als FDP jetzt nicht die größte Fraktion in diesem Landtag, das ist, glaube ich, richtig. Und trotzdem tun wir das mit sehr viel Leidenschaft. Aber unsere Rechte zu achten, wie die Rechte aller Parlamentarier, das muss Aufgabe sein. Deswegen haben wir was vorgelegt.
Vielen Dank, Herr Montag.
Freue mich und vielen Dank fürs Interesse. Super.
Bei mir am Telefon ist jetzt Christoph Zippel von der CDU im Landtag Thüringen, und unter anderem ist er gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Zippel.
Schönen guten Tag.
Herr Zippel, wir wollen mal kurz über das Infektionsschutzgesetz sprechen, was ja am Mittwoch verabschiedet wurde. Und das hat ja für ein Riesen-Tohuwabohu gesorgt. Demonstrationen, es gab Anfeindungen im Bundestag direkt. Warum ist denn dieses Infektionsschutzgesetz so, warum hat denn das für so große, große Proteste gesorgt?
Tja, das ist eine sehr komplizierte Gemengelage. Zum einen muss ich aber am Anfang gleich sagen, dass das Infektionsschutzgesetz ja nicht verabschiedet wurde, sondern wir hatten in Deutschland ja schon ein Infektionsschutzgesetz. Und im Bundestag wurde jetzt in einem Gesetzespaket unter anderem dieses Infektionsschutzgesetz novelliert. Also es wurden quasi Änderungen eingebaut, Dinge, die wir aufgrund der jetzigen pandemischen Lage gelernt haben. Und da wurden einfach einige Dinge, um Ihre Frage zu beantworten, die die Leute aufgestoßen haben und die Leute missinterpretiert haben. Teilweise auch wurden Dinge bewusst missinterpretiert, halt dann die Volksziele so hochkochen lassen, dass es dann zu solchen Stimmungen gekommen ist. Dabei ist vieles von dem, was da geregelt wird, eigentlich schon gängige Praxis. Es wurde jetzt nur die Rechtsgrundlage dafür auch geschaffen.
Genau, da gehen wir nochmal drauf ein. Ich habe mir das ja dann auch durchgelesen, habe das angeschaut und habe gedacht, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Es geht ja eigentlich nur um diesen 28a, und wie Sie es gerade schon sagten, es gibt ja alles schon, diese Maßnahmen, die aufgrund des Schutzes der Bevölkerung getroffen werden, wie zum Beispiel die Maskenpflicht im ÖPNV oder auch in Innenstädten, wo es keinen Abstand möglich ist. Genau. Die gibt es ja alle schon. Hat man das Gesetz oder beziehungsweise diesen Paragraph, diese Änderung deswegen verabschiedet, um zu sagen, dass nicht immer die Gerichte auch wieder Sachen rückgängig machen können, einfach so?
Natürlich, das ist tatsächlich der Haupthintergrund. Die Bundesländer haben oftmals Verordnungen erlassen, die in letzter Zeit oftmals von Gerichten gekippt wurden, aus immer auch nachvollziehbaren Gründen, weil eben keine Rechtsgrundlage bestand, weil das Infektionsschutzgesetz für eine Lage, wie wir sie jetzt haben, einfach noch nicht bereit war. Und damit wir aber in Zukunft auch die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, wie wir sie jetzt ja eben auch schon ergriffen haben und sie dann aber nicht rechtlich angreifbar sind, musste einfach eine gesetzliche Grundlage angepasst werden, weil Gerichte entscheiden natürlich immer nur auf Grundlage der geltenden Gesetze.
Nun ist es ja so, dass die Protestler und Demonstranten zum Beispiel sagen, die Grundrechte werden extrem eingeschränkt und somit ist es möglich, eine Diktatur jetzt, und Herr Spahn könnte einfach so sozusagen entscheiden. Ist das tatsächlich so?
Ja, so ist das natürlich nicht. Das Problem, was, glaube ich, viele Demonstranten haben und was aber auch ganz bewusst gegen dieses Gesetz verwendet wurde, ist der Begriff, der in ganz, ganz vielen Gesetzen drin steht. Der Bundestag ermächtigt die Bundesregierung, oder auch der Landtag ermächtigt die Landesregierung. Diese Formulierung ermächtigt ist eine ganz normale, eine ganz typische Formulierung, die jetzt aber missinterpretiert wurde, weil es halt eben diesen historischen Vergleich zu diesem Ermächtigungsgesetz der Nazis gibt, was sich in keinster Weise anbietet, dieser Vergleich. Und diese Ermächtigung ist ein ganz normaler Vorgang, dass das Parlament sagt, ja, liebe Regierung, wir geben dir für eine bestimmte Zeit in einem ganz bestimmten Rahmen die Kompetenz, bestimmte Dinge umzusetzen. Wir als Parlament haben natürlich immer die Letztentscheidung und auch bei der Novellierung dieses Gesetzes, was wir jetzt gesehen haben, hat das Parlament hat sich auch immer die Letztentscheidung wieder vorbehalten und darf auch jederzeit diese Rechte, die sie der Regierung gibt, auch wieder wegnehmen, sodass die Regierung für eine begrenzte Zeit aber eben Entscheidungen treffen darf. Und das ist aber in so einer pandemischen Lage eben auch notwendig, dass das Parlament nicht für jede kleine Einzelentscheidung zusammenkommt, sondern dem Parlament, der Regierung für den kleinen, begrenzten Bereich Entscheidungsbefugnisse gibt.
Viele PolitikerInnen, ob jetzt Land oder Bund, wünschen sich ja, dass bei solchen Entscheidungen das Parlament trotzdem eine Sache oder ein Wörtchen mitzureden hat. Ist denn das jetzt noch möglich oder wäre das jetzt quasi so, dass in Thüringen Herr Ramelow jetzt alleine entscheiden könnte, was er jetzt für Maßnahmen festlegt und das dann tatsächlich auch machen kann?
Das kann er nicht. Das ist schon mal grundsätzlich, sag ich mal, wichtig zu sagen, dass natürlich auch die Landesparlamente ein ganz gehöriges Wörtchen mitzureden haben. Die Landesregierungen können aufgrund von Rechtsverordnungen auch solche Entscheidungen treffen. Die Landesparlamente können natürlich immer mit dem höheren Gut des Gesetzes dagegenhalten. Und so haben wir ja auch bei uns in Thüringen als Parlament uns auch mehr Mitsprache erbeten gehabt, was ja dafür gesorgt hat, dass die Landesregierung auch viele Entscheidungen jetzt ja auch in den Landtag hineingetragen hat. Die letzte Entscheidung für viele Dinge muss die Regierung tragen, aber wenn das Parlament als Kontrollinstanz seiner Arbeit nachkommen kann und die kann, der kann es, dann ist die Demokratie auch in keinster Weise gefährdet.
Was sagen Sie denn persönlich dazu? Viele wünschen sich ja einheitliche Entscheidungen und man merkt ja gerade auch hier bei uns in Thüringen, dass natürlich sogar Entscheidungen in Erfurt anders sein können, zum Beispiel als in Gera wieder anders sein können als in Altenburg. Für viele ist das zu wirrwarr und sie sagen lieber doch einheitlich. Was sagen Sie persönlich dazu? Wie stehen Sie dazu?
Also ich persönlich bin sehr froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so unterschiedliche Regelungen zu erlassen. Ja, das ist mir vollkommen klar, dass das für die Bürger verwirrend ist. Ich bin ganz ehrlich, auch ich weiß immer nicht ganz genau, welche Regelungen jetzt vor Ort in welchem Landkreis gelten. Ich sage jetzt mal suffisant am Rande, dadurch, dass wir ja eh alle bevorzugt zu Hause bleiben sollen, die Kontakte einschränken sollen, sollte uns auch so viele andere Landkreise nicht interessieren. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wirklich so, dass vor Ort in den einzelnen Regionen sehr speziell auf die einzelne Lage reagiert werden kann. Wir haben eigene einzelne Regionen in Thüringen, da ist die Lage sehr extrem. Da haben wir aber zum Beispiel Hotspots. Und gegen Hotspots müssen wir ganz anders vorgehen, als wenn wir zum Beispiel eine Region haben, wo wir kein spezielles lokalisiertes Vorgehen haben oder Infektionsgeschehen haben, sondern in der Breite ein Infektionsgeschehen haben. Dann müssen die Landräte andere Maßnahmen ergreifen, als wenn wir zum Beispiel wirklich das auf eine einzelne Einrichtung zum Beispiel beschränken können. Und von daher ist das schon gut, dass wir so zielgenau arbeiten können. Und auch wenn viele in dieser Lage jetzt den Föderalismus als Schwäche ansehen, dass die Bundesländer unterschiedliche Regelungen erlassen, auch das ist eigentlich eine große Stärke, dass wir nicht in anderen Ländern wie zum Beispiel in Frankreich, wo Paris zentral alles festlegt, wie es vor Ort zu sein hat, aber da kaum fein abstufen kann, haben wir in Deutschland wiederum die Möglichkeit, in jedem Bundesland mit den ganz anderen Inzidenzzahlen, die jeweils herrschen, ganz eigene Maßnahmen zu ergreifen, etwas schärfer, etwas weniger scharf. Die Grundrichtung, darauf verständigen sich die Ministerpräsidenten, das ist wichtig, der grobe Rahmen, aber die Feinheiten, das ist wichtig, dass wir das bis zum Einzelnen, bis vor Ort einzeln steuern können.
Jetzt interessiert natürlich viele BürgerInnen auch, wie das so ein bisschen abläuft. Es gibt sicherlich sowas wie einen Corona-Stab, der wahrscheinlich jeden Tag über sämtliche Regionen und Zahlen informiert wird. Treffen sich da mehrere zusammen? Gibt es da Experten, die dann mitberaten? Oder ist das vielleicht nur ein oder zwei PolitikerInnen, die dann sagen, oh, hier müssen wir irgendwas machen? Wie läuft denn sowas ab eigentlich?
Da müsste ich jetzt eigentlich ehrlicherweise sagen, sollten Sie die Regierung fragen, oder Vertreter der Regierung, weil ich als Vertreter im Parlament bin in diesen Prozessen nicht drinne. Aber wir wissen natürlich, dass wir wissen natürlich trotzdem, wie das abläuft. Es gab einen Stab zur ersten Hochphase der Pandemie, dann ist über den Sommer dieser Stab erstmal wieder in die Ruhe versetzt worden. Jetzt arbeitet dieser Stab wieder. In diesem Stab sind die verantwortlichen Ministerien vertreten, auch mit den Fachleuten und natürlich holen sich auch die Ministerien und die Minister, die in diesem Bereich jetzt verantwortlich sind, auch Fachleute mit dazu. Alles andere wäre natürlich verrückt, wenn man das nicht machen würde.
Jetzt haben wir in Thüringen ja auch starke Proteste, gerade in Altenburg gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die auch sehr auffällig ist, weil die immer diese Schuldig-Plakate tragen, also jetzt auch am Mittwoch auf der Demonstration in Berlin zu sehen war. Viele fragen sich jetzt, wieso wird das überhaupt erlaubt? Auf der einen Seite gibt es ja die Bestimmung, dass Übernachtungen und Ausflüge zu touristischen Zwecken nicht erlaubt sind. Auf der anderen Seite finden in Berlin sämtliche Menschen aus allen möglichen Bundesländern zusammen, was jetzt auch am Samstag in Leipzig wieder sein wird. Warum greift dann das Recht nicht, dass sie eigentlich nicht verreisen dürfen, sozusagen?
Ja, da prallen verschiedene Grundrechte der Verfassung aufeinander. Die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht sind sehr hohe Güter, die wir in der Verfassung geregelt haben. Und wenn sich Menschen auf diese Grundlagen berufen und sagen, ich berufe mich auf mein verfassungsgemäßes Recht, dass ich mich hier versammeln darf, um meine politische Meinung zu äußern, haben sie es natürlich sehr, sehr schwer, denen das zu verbieten. Das kann man nur, wenn man wirklich argumentiert, es gibt hier eine größere Gefährdung für die Rest der Bevölkerung etc. pp. Man darf natürlich solchen Demonstranten auch Rahmen setzen, Maskenpflicht etc. Vollkommen klar, aber die eigentliche Demonstration zu verbieten, ist ein Punkt, der sehr, sehr schwierig ist. Was auch richtig so ist. Ja. Also es soll jedem Menschen ermöglicht sein, seine Meinung frei zu äußern. Und deswegen ist es natürlich gleichzeitig auch eine Provokation. Das müssen wir uns auch vor Augen führen, dass wenn Menschen diese Demonstrationen durchführen, dass sie natürlich auf der einen Seite ihre Meinung äußern wollen, aber natürlich wissen sie auch, dass sie mit dieser Massenversammlung auch eine gewisse Provokation durchführen, insbesondere wenn sie auch ganz bewusst in vielen Situationen auf Masken verzichten. Aber ja, in diesem Spannungsverhältnis leben wir und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir werden dieses Spannungsverhältnis in einer Demokratie auch nie ganz auflösen können, dass sich Menschen Freiheiten herausnehmen, auch Freiheiten bewusst überstrapazieren, damit die Freiheiten andere einschränken, vielleicht auch andere gefährden. Und da müssen wir ganz genau schauen, wo nehmen wir diese Freiheiten eventuell etwas zurück, um eben andere Freiheiten für andere Menschen etwas zu ermöglichen.
Vielleicht als letzte Frage noch, die Zahlen scheinen jetzt im Moment zumindest in Thüringen so ein bisschen zu stagnieren, was mir Sorge bereitet. Ich habe gerade noch mal eine Meldung bekommen, dass tatsächlich die Intensivpatienten ziemlich schnell und rasant steigen. Denken Sie trotzdem, in circa 2 Wochen am 30. November ist Schluss mit dem Lockdown oder würden Sie sagen, es wäre auch noch Spielraum, das zu verlängern?
Also das Spielraum ist, den Lockdown zu verlängern, diesen Lockdown Light, wie es ja auch genannt wurde, weil ein richtiger Lockdown ist es ja nicht. Der Spielraum wurde von den Regierungschefs der Bundesländer ja von vornherein angekündigt und wurde gleich gesagt, man soll nicht automatisch davon ausgehen, dass es Ende November Schluss ist. Das ist das Ziel, aber es muss nicht unbedingt so passieren. Jetzt sehen wir, dass natürlich ein Lockdown-Light auch dafür sorgt, dass nur ein Rückgang-Light stattfindet. Wenn ich mir die Einschätzung des RKI anschaue, dann sagt das RKI natürlich immer noch, dass wir in einer schwierigen Lage sind. Die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, bestätigen das. Andererseits haben wir aber zumindest das dynamische Wachstum erstmal gebrochen, was schon eine sehr, sehr wichtige Entwicklung war. Was jetzt in den nächsten 2 Wochen passiert, traue ich mir ehrlicherweise nicht zu, das zu prognostizieren, weil das auch sehr viel mit dem Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu tun hat. Denn wir wissen auch, dass das Infektionsgeschehen aktuell sehr viel im Privaten stattfindet und wie sich die Menschen dort verhalten, das ist natürlich auch eine Frage der Eigenverantwortung eines Einzelnen und da gibt es sicherlich solche und solche. Da kann man nur an die Verantwortung aller appellieren und wenn sich alle etwas zurücknehmen und da sich an Jens Spahn halten, der sagte, jeder Kontakt, der vermieden wird, ist ein guter Kontakt. Die Kanzlerin hat das auch gesagt. Dann ist, denke ich, schon allen geholfen. Und dann werden wir vielleicht auch gute Chancen haben, dass der Lockdown auch zeitnah endet. Aber eine genaue Prognose traue ich mir jetzt bei den Zahlen aktuell nicht zu.
Sagt Christoph Zippel, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Thüringen. Vielen Dank, Herr Zippel, für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.